Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Das ist Bern einfach am 16. April, der Tag nach dem 6-Läuten. Am Mikrofon ist Maria Rachel Gano und Gami Lotte. Hoi Gami.
Hoi Maria. Ja, es ist wirklich gestern ein historischer Tag gewesen. Also man kann es gar nicht anders zusammenfassen. Es ist ja wirklich so, das passiert, was man gedacht hat, ist nicht möglich.
Ja, und für mich ist das also, das jetzt tief, wie sagen wir, ich bin als Bernerin das erste Mal in meinem Leben an dem 6-Läuten und nachher wird der Böck einfach nicht angezündet. Ich dachte, das ist ein schlechter Witz. Ich habe wirklich gemeint, am Anfang, ja, die zünden einfach dann später an. Das ist kein Problem, da passiert schon nichts. Und, was mir übrigens unüberlegt hat, wir haben ja noch unsere Zeiten bekannt gegeben. Und nachdem, als ich gehört habe, dass es so fest windet, habe ich gedacht, oh, das heisst, wir haben wahrscheinlich viel zu hoch angegeben, weil Wind heisst ja, dass es schneller verbrennt. Nie auf die Idee kommen, dass er nicht angezündet wird.
Also was wir müssen sagen, niemand hat 0-0 gewettet. Ja. Ich glaube, dann hättest du natürlich gewonnen. Aber an all die, die in den Kommentaren von der Folge von gestern geschrieben haben, die dazu hören, wie falsch wir gelegen sind, ja, offensichtlich sind wir falsch gelegen. Es ist ja wirklich ein historischer Tag gewesen. Es ist noch nie vorgekommen, dass der Böck nicht angezündet wird. Aber Maria, du hast ein bisschen Recherchen gemacht und hast nachgeschaut, es hat ja schon mal die ein oder andere Panne gegeben am 6-Läuten.
Ja, also ich natürlich als Profi jetzt im 6-Läuten, weil es da voll integriert in der Zürcher Tradition. Also natürlich ein Beispiel, wo also nicht angezündet wurde, ist ja nicht richtig, aber in der Pandemie natürlich ist der Böck nicht auf dem 6-Läuten verbrannt worden, sondern im Kanton Uri. Und also Pannen, er ist ja eigentlich in See hineingefallen. Und zwar hat man, das war zum Zweiten Weltkrieg, ich glaube 1944. Und dort hat man in der Enge verbrennen und er ist er einfach in See hineingefallen. Also das war sicher eine Panne. Und auch schon nicht so standfest war er 1993. Gewesen. Und dort ist er umgefallen und man hat nachher den Kopf und musste ins Feuer hineintun, dass er explodiert. Und unter anderem, und da muss man natürlich auch noch den Nebelspalter erwähnen, 1921 ist der Böck zweimal abbrannt. Und zwar, weil die Kommunisten haben ihn bereits am Nachmittag angezündet und man hat zustande gebracht, dass Punkt am 6. Ersatzböck auf dem 6-Läuten-Platz steht, um ihn noch einmal anzünden. Aber ja, der Wind hat jetzt das Jahr wirklich das erste Mal eine Strich durch die Rechnung gemacht. Ich bin immer noch, von diesem Ereignis, von diesem Schock. Aber wir waren an einem historischen Tag dabei gewesen.
Aber wir wären ja nicht der Nebelspalter, wenn wir euch das von 1921 würden vorenthalten. Wir schauen nachher im Archiv, dass wir euch die Karikatur zeigen können. Wirklich eine geniale Karikatur auf der Titelseite vom Nebelspalter 1921, wo ihr unbedingt anschauen müsst, das tun wir euch nachher raussuchen. Aber ja, es war ein historischer Tag, aber muss ich das vorstellen, oder? Es sind Tausende von Leuten rund um den 6-Läuten-Platz. Wir haben einen schönen Aussichtspunkt gehabt, um zu schauen, eine Flasche Wein. Man wartet, oder? Es wird immer enger drinnen. Es war auch relativ warm gewesen, wenn man natürlich auch ein Kostüm anhat. Und dann wirklich entscheidet man, hey, man zündet den Böck nicht an. Was ist nachher passiert? Ja, man hat plötzlich Sicherheitsleute gebraucht, die den Böck bewachen, eben, dass es nicht vorkommt, dass jetzt jemand anzündet.
Und man hat es ja mehrmals probiert. Genau, man hat sogar gesehen, wie Leute vorgesäckelt sind.
Und probiert haben, den Böck anzuzünden. Und man hat dann nachher, und das ist wirklich ein Trauerbild für Zürich, man hat müssen bewachen, man hat eben so Gitter rundherum da. Und nachher hat man ihn einfach abgebaut. Er ist einfach eingepackt worden und abtransportiert.
Aber es gibt einen Lichtblick. Also es ist ein kleiner. Aber er wird ja jetzt in Appenzell Ausserrhoden verbrannt. Wenn das ein kleiner Trost ist. Man weiß ja noch nicht genau wo, aber das ist die Idee, dass der immer noch, dass man noch den Sommer kann. Dass der noch wird brennen, ja.
Ja, was es jetzt für den Sommer heisst, wissen wir nicht. Gibt es jetzt gar keinen Sommer, oder? Weil er hat ja nicht brennt. Oder gibt es den ist jetzt einfach nur noch Sommer, weil die Zeit ist ja 0-0 aktuell, dass wir gerade direkt in den Sommer
gehen. Der Sommer hat einfach schon angefangen.
Ja, der Sommer hat schon angefangen. Für wen es auch hart war, eben, man hat all die Leute, die drinnen stehen, auch darunter ganz viel Prominenz natürlich. Auch unser Chefredaktor Markus Somm war unterwegs. Der Thomas Süssli hat man gut erkennen in der Uniform. Die mussten dort unten warten. Es ist nachher nichts passiert. Aber wir wollen über einen anderen Promi reden, der auch...
Unser Lieblingspromi.
Unser Lieblingspromi, unser Lieblingsklimaaktivist. Neben dem, dass der Böck nicht angezündet worden ist, haben nämlich Klimaaktivisten versucht, den Umzug, der vor dem 6 Leuten ist, zu stören. Sie haben eine ölähnliche Flüssigkeit, haben die auf den Boden geleert beim Umzug und dann gab es so ein bisschen ihre Banner für geholt. Und ja, die Polizei ist dann relativ schnell gekommen, aber beteiligt ist unser Lieblingsklimaaktivist Max Vögtli gsi.
Der ist sicher direkt von Mexiko gekommen. Ja, also, und ist sicher extra zurückgekommen von der Ferien, um am 6. Leuten teilzunehmen, auf seine Art und Weise.
Also er ist wieder aktiv, der Max Vögtli. Ihr wisst ja, unser Lieblingsklimaaktivist. Aber ich muss ihm fast schon sagen, als ich das nachher gelesen habe in der Zeitung und ich die Bilder gesehen habe, es ist mega unverantwortlich, so etwas zu machen. Muss ich mir vorstellen, es hat so viele Reiter, oder? Die Ross sind schon nervös. Es hat in der Vergangenheit mehrere Vorfälle gegeben mit der Ross. Und jetzt macht man so etwas. Es sind auch Kinder dort. Und man hat nichts Besseres zu tun, als eben etwas, eine ölähnliche Flüssigkeit auszuleeren. Ich weiss nicht, ob das vielleicht sogar noch rutschig war. Und das hätte wirklich gefährlich werden. Es langt ja, dass sich einer, ja, dass einer dumm ausrutscht und sich verletzt. Oder eben mit der Ross ist das sehr gefährlich. Und es ist für mich wieder einfach so eine lächerliche Aktion für Klimaaktivisten, und wo man nie und sich gar nicht überlegt hat, wieder, dass man sagt, hey, da könnte auch ein Risiko dahinter sein, wenn wir so etwas machen.
Also ich habe das Video angeschaut von der Verhaftung, kann man ja sagen. Und dort habe ich im Hintergrund, ich liebe immer kurz ein bisschen genauer herzuhören bei diesen Videos, was wird da gesagt. Oder? Und ich weiss nicht, ob das jetzt der Max Vögtli war, weil ich die Person nicht erkennt. Sie war übergossen gewesen, eben mit dieser ölähnlichen Flüssigkeit. Und man hört einfach im Hintergrund, wie ich nehme an, es ist ein Teilnehmer vom 6 Leuten, der einfach ruft, Schnuddergolf, fertiger Schnuddergolf. Und ich finde, das trifft es ziemlich gut.
Ich finde, wer auch immer das gerufen hat, du bist heute unser Held vom Tag, ja. Melde dich doch bei uns. Wir machen dich wirklich zum Held vom Tag. Für das, dass du das reingerufen hast, muss ich ganz klar sagen, wirklich eine gute Leistung, dass man so etwas gemacht hat. Aber ich habe einen anderen Gedanken gehabt. Jetzt haben die ölähnliche Flüssigkeit. Jetzt hätten die Klimaaktivisten können nützlich sein. Und zwar, wenn sie richtig Öl organisiert hätten und sie den Böck dann doch noch anzündet hätten. Aber nein, wie immer.
Wo sind Kommunisten, wenn man es auch braucht, gell?
Für einmal sind Klimaaktivisten, oder nicht nur für einmal, sie sind wieder mal für gar nichts da gewesen. Man hätte sie können zum Held vom Tag ernennen, wenn sie dann doch wirklich mit Öl gekommen wären und den Böck anzündet hätten. Aber nein, müssen sie wieder sagen, nicht brauchbar, die Leute.
Aber Gami, weisst, wer auch noch ein Held ist vom Tag? Das ist auch etwas, was ich wieder entdeckt habe. Und zwar ist der Jonas Lauwiner selbst ernannte König von Burgdorf. Und man könnte jetzt wirklich meinen, das ist ein schlechter Witz. Mhm. Aber ist mit seinem eigenen Panzerfahrzeug also beim Bundeshaus vor die Tür gefahren und hat damit natürlich für Aufsehen gesorgt. Aber der Jonas Lauwiner hat nicht nur einen Panzer, sondern er hat sein eigenes Imperium aufgebaut. Mhm. Er hat nämlich sogar eine eigene Währung. Er hat zum Beispiel auch sein eigenes Land und sogar seine eigene Legion.
Hat er wenigstens ein Schloss, wenn er schon sich König
hat? Er hat auch ein Schloss, ja.
Er hat ein Schloss, okay, das ist aber schon mal gut.
Das ist schon mal gut. Jetzt muss ich hören. Vor, was ist das, etwa 3 Jahren, hatte ich eine Anfrage auf Instagram von ihm.
Von ihm? Du bist vom König von Burgdorf, also vom selbsternannten König von Burgdorf, also auf Instagram angefragt worden. Du willst also Königin von Burgdorf werden?
Ich könnte jetzt Königin sein, statt hier den Podcast machen, ja. Also ich habe vielleicht die grosse Chance verpasst, nicht meinen Prinz, sondern meinen König, meinen Traumkönig lernen zu kennen. Und ich bin dann auf seine Webseite gegangen und also schon dann hat er, ich habe wirklich zuerst gemeint, das ist ein schlechter Witz. Und er hat sogar zuerst gedacht, vielleicht ein Adlige. Und dann bin ich ihn googeln und habe gesehen, es gibt also wirklich schon Reportagen über ihn, wie er da sein eigenes Imperium aufbaut. Und jetzt in diesem Blickartikel, den wir natürlich verlinken werden, gibt es auch aber sehr, also so ein bisschen mehr bodenständig. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Aber er gibt sich sehr so, als wäre das einfach ein Hobby. Ein außergewöhnliches Hobby, das er verfolgt. Er ist ja hundertprozentig berufstätig, nebenbei und tut sonst mit seinem Panzer rumfahren und sein Imperium regieren.
Also ich muss sagen, ich war zuerst mal überrascht gewesen, als ich gesehen habe, am Montag gestern fährt einer mit dem Panzer beim Bundeshaus vorbei. Ich habe gar nicht gewusst, dass du privat dir einen Panzer zulegen kannst.
Das habe ich nicht gewusst. Ich weiss einfach, dass es von vielen Männern der Traum ist.
Ich kann auch gerade sagen, also es wäre mein absoluter Traum, wenn ich so einen Panzer hätte. Ich gerade in der linken Stadt Zürich. Sicher schwierig, schon so einen Parkplatz zu finden. Ich weiss jetzt nicht, wo man einen Parkplatz findet für den Panzer. Aber es ist schon ein bisschen eine spezielle Situation. Also ich weiss nicht, in welchem anderen Land könnte einer zuerst mal sich selber zum König ernennen, ein Imperium haben, ein Schloss sich kaufen, eine eigene Legion zulegen, dann noch den Panzer dazu und mit dem Panzer vor dem Bundeshaus durchfahren, also irgendwie von einem Regierungsgebäude, vom Parlament durchfahren, ohne dass das irgendwie zu einer Staatsaffäre mutieren. Und bei uns ist es einfach so ein lustiger Artikel im Blick über einen selbsternannten König von Burgdorf. Der fährt mit seinem Panzer durch. Ist doch schön, und alles in Ordnung in der Schweiz. Uns geht es offensichtlich gut.
Ja, es geht gut. Und das Beste ist, er wohnt in Zug, aber er ist Berner. Ich dachte mir, ist das wieder gut da?
Ja, sind Berner, oder? Ja.
Aber wir übernehmen jetzt das Land. Ich weiss, dass wir übernehmen das Land.
Von wo kommt euer Minderheitskomplex, dass ihr müsst sagen...
Von Zürich.
Von Zürich, dass ihr da eigene Königreich wieder erschaffen wollt, dass ihr Panzer braucht vor dem Bundeshaus, eigene Legion. Ich muss aber ein bisschen schauen bei den Berner, wie es euch so geht, weil ich mache mir da sonst schon ein bisschen Sorgen, wenn das zum Trend wird, dass jeder Hobby-König wird werden mit eigenem Panzer.
Gut, aber vielleicht jetzt noch ein bisschen zum ernsteren Thema, also ein wichtiges Thema. Es gibt nämlich einen neuen Bundesgericht, einen neuen Leitentscheid, und zwar betrifft es den Strafvollzug mit den elektronischen Fußfesseln. Und zwar ist eine Frau zu 36 Monaten strafverurteilt worden. 10 davon muss sie auch tatsächlich im Gefängnis absitzen, weil die sind unbedingt ausgesprochen, also die muss man effektiv absitzen. Und das Gesuch von der Frau, die 10 Monate daheim abzusitzen mit der elektronischen Fußfessel, ist abgewiesen worden. Sie hat es jetzt bis vor Bundesgericht gezogen und hat sich gewehrt mit Erfolg. Aber in einem Leitentscheid hat das Bundesgericht den Kreis der Person jetzt ausgeweitet, wo künftig ihre Strafe mit, also daheim, darf absitzen. Weil früher war es so, dass man 12 Monate ist wie das Maximum an Effekt, also an der Strafe, die überhaupt ausgesprochen werden darf. Und jetzt ist es so, dass nur der teilbedingte Teil dazu zählt.
Ob man eine Fußfessel haben kann oder nicht. Ja. Also in ihrem Fall, ich habe gesehen, sie ist zu 3 Jahre total verurteilt worden. Ja. Aber 10 Monate hätte sie wirklich effektiv müssen absitzen. Und dann sagt das Bundesgericht, die 3 Jahre sind nicht das entscheidende Mass, sondern wenn wir auf Fußfesseln gehen wollen, schauen wir jetzt wirklich nur noch auf die Anzahl Monate, wo man wirklich müsste eigentlich absitzen. Also das ist die Änderung, habe ich das richtig so verstanden?
Genau, das ist die Änderung und das hat seine guten Gründe. Der Kanton Bern war der erste Kanton, der das echt eingeführt hat, das Electronic Monitoring heisst, also eigentlich, wenn man die Strafe daheim absitzt. Und der Grund ist natürlich, dass Gefängnisse überlastet sind und es billiger ist, wenn man daheim die Strafe absitzt. Also es entlastet Gefängnis und es kommt natürlich im Kanton günstiger.
Ich sehe ein skeptisch natürlich in dem Punkt, ein Stichwort oder ein populistisches Stichwort wäre für mich Kuscheljustiz, oder? Dass man natürlich, ja, also es ist natürlich wesentlich angenehmer, wenn man daheim eine Strafe absitzt, als im Gefängnis natürlich. Gerade wenn ich zurückdenke an unseren König von Burgdorf, also der hat eine sehr, sehr schöne Zeit wahrscheinlich mit den Fußfesseln, wenn er mal verurteilt wird. Aber ich mache mir schon ein bisschen Sorgen, dass das natürlich auch psychologischen Effekt hat, oder? Wenn du eine Straftat begangen hast, klar sagst du dir, ich will auf keinen Fall ins Gefängnis. Aber jetzt kommt wieder noch ein neuer Aspekt dazu, dass du sehr stark kannst davon profitieren, auch wenn deine Strafe höher als ein Jahr ist, dass du dich eigentlich wirklich nur noch für den Teil der Strafe interessierst, wo unbedingt ausgesprochen wird, wo du eigentlich ins Gefängnis müsstest, und dein Strafverteidiger wird probieren, das logischerweise unter 12 Monate zu halten, dass du dann im Endeffekt kannst du das zu Hause sitzen. Und für mich ist es eine Lockerung, wo ich muss sagen, wenn wir wirklich so etwas einführen und sagen, dass es jetzt eigentlich weniger Leute in den Gefängnis gibt oder mehr Leute, die können die Heimat Strafe absetzen. Und dann ist natürlich der Strafeffekt, oder? Die Schuld, die man dann absitzt, für mich schon wesentlich kleiner als in einem Schweizer Gefängnis.
Also es ist natürlich ein grosses Politikum. Und das, was du ansprichst, sind so ein bisschen wie zwei Straftheorien, die man hat. Man hat jetzt den präventiven Aspekt der Strafe, sie ist in den letzten Jahren viel mehr gestiegen. Mhm. Also es geht nicht, man hat auch vielen wissenschaftlichen Studien herausgefunden, dass harte Strafen nicht unbedingt dazu führen, dass es weniger Straftaten gibt. Mhm. Und wenn man von einer Straftheorie ausgeht, die aber sagt, es geht um die Strafe. Mhm. Also es geht nicht darum, dass man einen präventiven Aspekt hat, dass man die Leute wieder resozialisiert, sondern es geht darum, dass die eben sich nicht an die gesellschaftlichen Regeln gehalten haben, sich nicht an unser Gesetz gehalten haben und darum müssen bestraft werden. Ich sehe es in diesem Aspekt schwieriger oder was ich ein bisschen heikel finde, ist, dass das natürlich jetzt dazu führt, dass in den Gefängnis Leute hocken mit sehr hohen Strafen. Also wo natürlich...
das ist eine weniger hohe Durchmischung oder, von genau. Leuten mit unterschiedlich langen Strafen, wie du natürlich den Kreis erweiterst, wo jetzt kann eben mit der elektronischen Fußfessel das absitzen.
Und das, wo, also vielleicht auch noch ein bisschen Begrifflichkeit. Also, man hat den Strafvollzug. Das beinhaltet den Vollzug von Freiheitsstrafen, aber auch den Vollzug von stationären Massnahmen. Das ist dort eben psychologische, psychiatrische Massnahmen, wie jemand zum Beispiel für sich selber eine Gefährdung ist, für die Öffentlichkeit eine Gefährdung ist. Wir kennen ja eigentlich nicht lebenslänglich im Sinne von wirklich das ganze Leben, sondern wir kennen nur die stationäre Massnahmen, die ja immer wieder nachher eine Untersuchung gemacht wird, ob die Person noch gefährdet ist, irgendwie, dass er wieder eine Straftat begeht. Und man hat jetzt einen neuen Begriff, das ist der Justizvollzug. Und dort drin ist ja wirklich alles. Also dort drin ist die Untersuchungshaft, zum Beispiel aber auch die Polizeigewahrsam, der ganz normale Straf- und Massnahmenvollzug. Und wenn man all die Leute zusammenmischt und man jetzt sieht, dass eben nachher wirklich Leute, die schon gerichtlich aber verurteilt sind, mit Leuten, die noch in Untersuchungshaft sind, das ist natürlich dort, es ist vielleicht günstiger, man kann das eben Justizvollzug nennen, aber ob das schlau ist, die Leute so zusammenzumischen, wage ich zu bezweifeln. Aber es ist ein grosses Thema.
Ja, also für mich ist eben schon der Punkt, den du vorhin angesprochen hast, eben die Schuldabsätze oder die Strafabsätze oder es soll tatsächlich eine Strafe sein. Das ist für mich und ich glaube auch ganz viele Leute in der Gesellschaft schon ein wichtiger Punkt, dass man auch den Opfern gewisse Gerechtigkeit natürlich schuldet. Und jetzt gerade bei dieser Frau, ich bin nachschauen, um was ist es gegangen. Sie war damals 56 gewesen. Und ja, sie hat während Jahren zu unrechten IV-Renten bezogen und sie hat Ärzte eigentlich Symptome vorgegaukelt und dadurch hat sie 225'000 Franken können von der IV zu Unrecht beziehen. Und ich muss natürlich sagen, also wenn du fast eine Viertelmillion vom Staat abzockst und das Einzige, was dir wirklich passiert, ist, dass du jetzt daheim kannst hocken mit den Fußfesseln, finde ich, ist eine Abschreckung wirklich sehr, sehr tief aus meiner Sicht. Und halt auch gegen alle Leute, die sich an die Rechtsordnung halten, die IV-Beiträge einzahlen. Und dann hast du jemanden, der dich zu Unrecht bezieht. Muss man sagen, ist da auch keine Gerechtigkeit da. Für mich finde ich eine sehr schwierige Art. Vor allem, wenn es um andere Delikte geht, wo es dann wirklich um
Körperverletzung geht. Bei dir geht es so ein bisschen um Vergeltung.
Nicht Vergeltung, aber um Gerechtigkeit, oder? Du hast ja irgendwo einen Schaden angerichtet. Es ist ein finanzieller Schaden, aber eben, es kann ja ein körperlicher Schaden sein. Bei anderen Delikten. Irgendwo muss ja Gerechtigkeit da werden. Und Fußfesseln gegenüber Gefängnis ist für mich dann doch ein wesentlicher Unterschied, wo ich als Opfer dann würde sagen, vielleicht habe ich das Gefühl, dass mir dann nicht Gerechtigkeit entgegenkommt, sondern eher das Gegenteil.
Und was mit dem Leiturteil ja auch passiert, ist, dass man eigentlich den Strafvollzug privatisiert.
Also, das ist ein wichtiger Aspekt, natürlich, oder? Du hast vorher die Kostenersparnis angesprochen, die man hat, natürlich bei den Gefängnis. Aber ja, es ist eine Privatisierung in dem Sinn, dass du natürlich, wenn du das zuhause hockst, ja, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Aber ich glaube, das ist das, was natürlich auch sehr attraktiv macht, dass eben die Kosten nachher gesenkt werden.
Ja, und das macht es, also meine, die Gesellschaft profitiert auch davon, dass Leute wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden. Also diesen Punkt möchte ich schon rausstreichen. Das ist für uns alle, macht es schon Sinn, dass nicht Leute einfach abgeschoben werden, weil es kostet ihnen umso mehr, wenn so Leute immer wieder straffällig werden und es eigentlich wie keine, also die Strafe keine Wirkung zeigt. Mhm. Also das finde ich einen wichtigen Aspekt. Und ich verstehe, dass man die Prävention, also der, oder die Resozialisierung wichtiger ist geworden, weil das in vielen Orten auch eben ein Erfolgsrezept ist, aber ich sehe, Der Punkt
in dem Sinn, oder dass du sagst, irgendwo muss ja schon auch noch Strafe da sein, oder?
Genau, genau.
Aber jetzt zum Schluss, ich schaue auch schon auf die Uhr, normalerweise tust du jetzt abmoderieren, du darfst ja nachher gerade abmoderieren, aber heute ist noch dein Geburtstag, ich will mit etwas Schönem schliessen und dir alles, alles Gute zum Geburtstag wünschen.
Merci, Kami.
Und dass du jetzt einen lässigen und einen schönen Abend hast, bevor wir auch die Hörer in Feierabend schicken.
Und ich will dir ganz ein schönes ZSC-Final wünschen.
Ah, ja, genau.
Und du musst es wirklich geniessen, weil du kommst wegen dem nicht zu meinem Geburtstag.
Ja, ja, ich bin eine ganz schlechte Freundin. Ich hocke im ZSC-Stadion. Aber wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag.
Und wir wünschen euch da draussen ebenfalls ganz einen schönen Feierabend. Und wir hören uns morgen wieder um die gleiche Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.